HR2 Kultur. Jüdische Welt.
Und dazu begrüßt sie Lothar Bauer-Ochse. Herzlich willkommen. Jeweils am ersten Freitag im Monat bringen wir an dieser Stelle eine halbe Stunde lang Nachrichten und Berichte aus den jüdischen Gemeinden und dem jüdischen Kulturleben in Deutschland und weltweit. Heute mit diesen Themen. Offene Türen statt Abschottung. Die jüdische Gemeinde in Sarajevo will sich trotz vermehrter Anfeindung seit dem 7. Oktober nicht von der Gesellschaft abkapseln. Und Streit um die Ruine einer Synagoge. Die liberale jüdische Gemeinde in Hamburg wünscht sich ein eigenes Gotteshaus. Im zweiten Teil der Sendung nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt beschäftigt sich Daniel Neumann, der Vorsitzende des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit der Frage, was eigentlich eine gute Religion ausmacht. Zu unserem ersten Beitrag. In der bosnischen Hauptstadt Sarajevo gibt es eine lange jüdische Tradition. Sie hat ihre Wurzeln in der Vertreibung sephardischer Juden aus Spanien im späten 15. Jahrhundert. Auch in Sarajevo hat der Terror der Nazis das jüdische Leben weitgehend ausgelöscht. Doch inzwischen gibt es wieder eine jüdische Gemeinde in der Stadt. Sie will ganz bewusst für die Menschen in der Stadt da sein. Schon während der Jugoslawienkriege leistete sie wichtige humanitäre Arbeit. Und die Juden in Sarajevo wollen auch jetzt ihre Türen weiter geöffnet halten, auch wenn sie seit dem Terrorüberfall der Hamas am 7. Oktober und dem Gaza-Krieg verstärkt antisemitischen Anfeindungen ausgesetzt sind.
Jerusalem des Balkans wird Sarajevo häufig genannt. Dicht neben den Moscheen stehen hier kroatisch-katholische und serbisch-orthodoxe Kirchen. Und wenige Gehminuten von der osmanischen Altstadt entfernt, am anderen Ufer des Miljatschka-Flusses, liegt die größte Synagoge der Stadt. Das Tor zu dem jüdischen Gemeindebau im neumaurischen Stil steht an diesem Nachmittag offen. Im Erdgeschoss ein Café. Ältere Männer, junge Frauen sitzen hier, trinken Kaffee, rauchen und unterhalten sich. Anders als in Deutschland sichert keinen Wachschutz die Synagoge. Ganz bewusst, sagt Igor Benzion Kozemjakin, der als Hassan die Gemeinde leitet, im Gottesdienst und in organisatorischen Dingen.
Die jüdische Gemeinde pflegt etwas, das man Politik der offenen Tür nennt. Wir glauben, dass wir seit 500 Jahren ein integraler Bestandteil dieser Stadt sind, was uns zu Gleichen unter anderen macht. Wir verstecken uns hier nicht und wir planen keine geheime Verschwörungstheorie, um die Welt zu regieren. Alle können hereinkommen und sehen, wie wir leben. Das ist unsere beste Sicherheitsmaßnahme.
Mit dieser Sicherheit war es nach Beginn des Krieges zwischen Israel und Gaza erst einmal vorbei. Bedrohung stand auch im Beginn der über 500-jährigen Geschichte der Juden und Jüdinnen in Sarajevo. 1492 mussten die sephardischen Jüdinnen und Juden vor der katholischen Inquisition in Spanien fliehen. Viele fanden in Nordafrika und im Osmanischen Reich Zuflucht, auch in Sarajevo. Ihre Sprache Ladino, ein Spanisch versetzt mit hebräischen Worten, brachten sie mit. Mit der Habsburger Herrschaft kamen im 19. Jahrhundert auch aschkenasische Juden. Vor dem Zweiten Weltkrieg stellte die jüdische Gemeinde 10% der Bevölkerung. 1892 dann gründeten die Sephardinnen La Benevolencia. Guter Wille bedeutet das auf Deutsch.
La Benevolencia wurde als erster ethnischer Kulturverein hier gegründet. Der Verein sollte hauptsächlich der Bildung dienen und half sephardischen Jungen, außerhalb des Landes eine westliche Ausbildung zu bekommen, weil es hier damals noch keine Universität gab. La Benevolencia sammelte Geld für Stipendien und schickte die Jungs nach Prag oder nach Wien, um dort an den Universitäten zu studieren.
Diese Blüte jüdischen Lebens in Sarajevo endete mit dem Balkanfeldzug Nazi-Deutschlands. Der faschistische Vasallenstaat Unabhängiges Kroatien übernahm 1941 die Kontrolle und deportierte die jüdische Bevölkerung in Konzentrationslager. Einige überlebten, weil ihnen Bosniaken gefälschte Papiere mit muslimischen Namen ausstellten. Mit denen konnten sie in den italienisch besetzten Teil der Herzegowina fliehen. Andere schlossen sich der Partisanenarmee von General Josip Broz Tito an, die gegen die Faschisten kämpfte. Während der Jahrzehnte der Sozialistischen Republik Jugoslawien mussten sich die Jüdinnen und Juden Sarajevos auf Gottesdienste beschränken. La Benevolencia wie andere ethnische Kulturvereine wurden aufgelöst. Titos Politik von Brüderlichkeit und Gleichheit sollte die Unterschiede im Vielvölkerstaat nivellieren. Die aber traten nach dem Tod der Integrationsfigur Tito wieder hervor. Sarajevo. Die Lockerungen im zerfallenen jugoslawischen Staat ermöglichten für die jüdische Gemeinde Anfang der 90er Jahre einen Aufbruch. Einige Enthusiastinnen begannen auch La Benevolencia wieder zu beleben. Doch dann führte der erstarkte Ethnonationalismus zum Krieg. Igor Kozemjakin erinnert sich.
Sobald der Krieg in Jugoslawien ausbrach und wir mitbekamen, dass Dubrovnik angegriffen wurde und für ein paar Wochen belagert wurde, nahmen wir uns die jüdische Gemeinde dort zum Vorbild, die vorher einen Vorrat an Mehl, Öl und anderen Grundnahrungsmitteln angelegt hatte.
Auch nicht-jüdische Sarajevo-Erinnern kamen als freiwillige HelferInnen zu La Benevolencia, weil ihnen die Politik der ethnischen Teilung zuwider war. 1992 umzingelten serbische Truppen das im Tal gelegene Sarajevo. 3,5 Jahre lang starben und lebten Menschen hier im Bomben- und Kugelhagel. Die jüdische Gemeinde hatte während der Belagerung eine Art neutralen Status. Die internationale Gemeinschaft, die über Jahre hinweg nicht militärisch eingreifen wollte, erkannte La Benevolencia als humanitären Partner.
Schon bald eröffneten wir Apotheken in der Stadt, dann eine Suppenküche und eine Funkverbindung, weil die gesamte Kommunikation unterbrochen war. Damit Menschen, die bereits nach Australien, in die USA oder in europäische Länder geflohen waren, über Funk eine Verbindung zu ihren Liebsten herstellen konnten. Sie kamen hierher in die Synagoge und sagten, was sie zu sagen hatten.
Hatten im Zweiten Weltkrieg muslimische Bosniakinnen einer Reihe von Juden zur Flucht verholfen, waren es während der Belagerung die Juden, die gefälschte Papiere von Musliminnen ausstellten, damit diese die Stadt verlassen konnten. Auf ihrer humanitären Rolle in der belagerten Stadt baut bis heute die Sicherheit der jüdischen Gemeinde Sarajevos auf. Religiöse und ethnische Toleranz, damit hebt sich die ganze Stadt selbstbewusst vom Rest des Landes ab. Doch die jüdische Gemeinde wurde nie für Enteignungen im Zweiten Weltkrieg entschädigt. Jüdinnen wie Roma und die Angehörigen anderer Minderheiten können im 1995 gebildeten Staat Bosnien-Herzegowina nicht die höchsten Ämter bekleiden. Das wurde 2023 vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte beanstandet. Und auch der Frieden ist brüchig. Im Teilstaat Republika Srpska zündelt ein serbischer Separatistenführer, im Süden nationalistische KroatInnen. Und auch unter den lange unterdrückten MuslimInnen wächst ein Nationalismus. Zudem haben die Regierungen der Türkei und Saudi-Arabiens Bosnien als Einflusssphäre entdeckt. Wie sieht der Hassan der jüdischen Gemeinde das?
Die bosnischen Muslime sind ja nicht erst vor 2 Jahren Muslime geworden. Sie leben seit 5 Jahrhunderten den Islam hier. Er ist also sehr gut hier verankert. Ich spreche mit den muslimischen Leitungsfiguren hier. Und ich glaube nicht, dass radikale Ideologien hier in Bosnien auf fruchtbaren Boden fallen. In
Bosnien? Einen Monat nach dem Besuch in der Sarajevoer Synagoge griff die militant-islamistische Hamas Israel an und ermordete über 1200 Menschen. Gegen die militärische Reaktion gab es in der Folge auch in Sarajevo Demonstrationen. Einzelne machten wohl auch die jüdische Gemeinde vor Ort für das Vorgehen Israels verantwortlich. Das Ende der offenen Tür der Synagoge von Sarajevo? Nachfrage bei Gemeindeleiter Kozemjakin im Juli 2024.
Ich habe Morddrohungen über die sozialen Medien bekommen und die Gemeinde Hassnachrichten per Mail. Das stimmt. Aber es gab sofort eine Reaktion der Bürgermeisterin sowie der Sicherheitsbehörden. Wir mussten eine Firma beauftragen, um die Räumlichkeiten von innen zu sichern. Von außen war weiterhin nichts zu sehen. Das war vielleicht 2 Monate lang so. Da wir gesehen haben, dass sich die Proteste nicht mehr gegen uns richten, hat die Leitung beschlossen, die Dinge wieder so zu halten, wie sie waren.
Kozemjakin sagt das in einem Berliner Hotel. Er besucht in Deutschland eine interreligiöse Konferenz. Leider würden sich allzu oft religiöse Führer an Konflikten beteiligen, die nicht die ihren seien, auf allen Seiten. Im Privaten, mit seinen muslimischen NachbarInnen etwa, spreche er über die Situation im Nahen Osten. Denn es schmerze, wenn ZivilistInnen bombardiert werden.
Muslime sind kein Problem. Der Islam ist als Religion kein Problem, weil wir sehen können, dass der bosnische Islam ein autonom europäischer ist und der Islam auf moderne Fragen Antworten gibt, ohne Gewalt anzuwenden. Man kann für alles eine ordentliche Lösung finden.
Jerusalem des Balkans, diesen Namen für seine Heimatstadt, mag der Hasan der jüdischen Gemeinde gar nicht. Denn in Jerusalem herrsche Feindschaft zwischen den Juden, Musliminnen und Christinnen. Sarajevo sei eher wie ein kleines Toledo.
Offene Türen statt Abschottung. Stefan Hunglinger besuchte die jüdische Gemeinde in Sarajevo, die trotz antisemitischer Anfeindung seit dem 7. Oktober auch eine Gemeinde für die Stadt sein will. In Hamburg soll die bekannte Bornplatz-Synagoge wieder aufgebaut werden. Am Mittwoch teilten die Hamburger Senatskanzlei und die jüdische Gemeinde gemeinsam mit, dass ein internationaler Architekturwettbewerb ausgeschrieben worden ist. Diese Synagoge zählte einst zu den größten Synagogen in Deutschland. Sie wurde 1906 eröffnet und war mehr als 30 Jahre lang das religiöse, kulturelle und gesellschaftliche Zentrum der jüdischen Gemeinde in Hamburg, bis sie von den Nazis zerstört wurde. Aber es gibt noch eine zweite Synagoge in Hamburg, nicht so berühmt und scheinbar in einem Hinterhof. Und hier macht sich die liberale jüdische Gemeinde Hoffnung auf ein eigenes Gotteshaus. Sie sieht sich allerdings durch die Stadt benachteiligt.
Restauratorin Christiane Meyer steht auf einem weitläufigen Hinterhof mitten in der Hamburger Innenstadt. Erst bei näherer Betrachtung fallen die Überreste des neuen israelitischen Tempels ins Auge. Der ehemaligen Synagoge der liberalen jüdischen Gemeinde Hamburgs. Die Restauratorin zeigt auf eine hohe Ziegelwand am Ende des Hinterhofs. Davor steht ein in Kunststoffplan eingepacktes Gerüst.
Wir gucken auf die Apsis und das ist der Bereich, in dem wir jetzt gerade arbeiten. Also wirklich nur hier vorne an dieser kleinen Westwand.
Viel ist nicht mehr erhalten von dem Tempel, der bei einem Bombenangriff der Alliierten während des Zweiten Weltkriegs zerstört wurde. Neben der Apsis, also einem von einer Halbkuppel überwölbten Innenraum, sind auch noch Teile des ehemaligen Eingangstores des Tempels vorhanden.
Wenn man wieder in die Richtung geht, dann kann man ja schon erahnen, dass man zum Beispiel an der Wand, wo das Gerüst jetzt steht, rechts und links, sieht man zum Beispiel noch die Stellen, wo die Emporen angeschlagen waren.
Zumindest die Größe, die der von 1842 bis 1844 erbaute Tempel einst hatte, lässt sich so noch erahnen. Christiane Meyer hat alte Schwarz-Weiß-Fotos dabei, die zeigen, wie kunstvoll das Gotteshaus gestaltet gewesen ist. Und dass das Gebäude die Überzeugung des liberalen Judentums widergespiegelt hat. So gab es etwa einen gemeinsamen Eingang für Männer und Frauen, da diese als gleichgestellt betrachtet wurden, und eine Orgel, da in der Liturgie Musikinstrumente verwendet wurden. Bis heute hätten die Überreste des Tempels einen starken symbolischen Wert für die Anhänger des Reformjudentums, sagte Eike Steinig, Vorstand der liberalen jüdischen Gemeinde in Hamburg, dem NDR.
Der neue Tempel in der Pultstraße ist für uns wirklich ein Ort, der für uns liberale Jüdinnen und Juden enorm wichtig ist, weil er einfach das Zentrum oder die Keimzelle der liberalen Bewegung weltweit einfach ist.
Auch die Stadt Hamburg weiß um die Bedeutung der seit 2003 unter Denkmalschutz stehenden Ruine. Deshalb habe sie das Grundstück samt Tempelresten 2020 gekauft, sagt Finanzsenator Andreas Dressel.
Also es ist in der Tat unsere moralische Verpflichtung, dass wir ein ehemaliges Synagogengebäude, das, was davon übrig bleibt, dass wir das nicht länger in einer Situation zwischen Hinterhof und Autowerkstatt diesem Schicksal überlassen, sondern dass wir dann diese Gelegenheit genutzt haben, das zurückzuerwerben und damit überhaupt ein Fenster geöffnet haben, dafür auch an dieser Stelle wieder jüdischem Leben einen Raum zu geben.
Soweit ist man sich einig zwischen Stadt und liberaler jüdischer Gemeinde. Was die weitere Nutzung des Ortes angeht, gibt es aber Differenzen. Die liberale jüdische Gemeinde wirft dem Hamburger Senat vor, dass er sie im Vergleich zur deutlich größeren jüdischen Gemeinde Hamburg benachteilige. Dieser wurde im vergangenen September das Grundstück zurückgegeben, auf dem ursprünglich die Bornplatz-Synagoge stand, bis sie in der Reichspogromnacht verwüstet wurde. Der Bundestag hat mehr als 13 Millionen Euro für einen Wiederaufbau der Synagoge bewilligt. Hamburgs liberale jüdische Gemeinde fordert, auch ihre historische Rolle zu würdigen. Finanzsenator Andreas Dressel weiß um das Konkurrenzverhältnis der beiden jüdischen Gemeinden in Hamburg. Dass sich die liberale Gemeinde benachteiligt fühle, könne er nachvollziehen. Er plädiert trotzdem dafür, das rechtliche Verfahren abzuwarten, in dem geklärt wird, welche Ansprüche die liberale jüdische Gemeinde hat.
Da wird sich der Senat auch nicht einmischen und irgendwie für eine Seite Partei ergreifen, sondern das muss sauber rechtlich geklärt werden. Und dann haben wir hoffentlich eine faire Sichtweise auf eine solche Situation. Und insofern würde ich mich freuen, wenn alle weiter konstruktiv mitmachen, weil wir nur Gutes im Sinn haben. Wir wollten ja diese Ruine retten, damit sie gemeinsam fürs jüdische Leben in Hamburg in eine gute Zukunft geführt werden kann. Das war unser Ziel und dabei bleibt es auch.
Die liberale jüdische Gemeinde in Hamburg hofft auf ein eigenes Gotteshaus und erwartet, dass neben der berühmten Bornplatz-Synagoge auch eine weitere ehemalige Synagoge wieder aufgebaut wird, mit Hilfe der Stadt, Magdalena Neubich berichtete.
HR2 Kultur. Nachrichten aus der jüdischen Welt.
Heute von und mit Carina Dobra.
Das Bundesverfassungsgericht hat eine Verfassungsbeschwerde zu einer antijüdischen Skulptur an der Fassade der Wittenberger Stadtkirche abgewiesen. Die Karlsruher Richter nahmen die Beschwerde nicht zur Entscheidung an, wie Gerichtssprecher Jonas Heimbach auf Anfrage der katholischen Nachrichtenagentur sagte. Der Bundesgerichtshof hatte im Juni 2022 entschieden, dass die als Judensau bezeichnete Plastik aus dem 13. Jahrhundert nicht entfernt werden muss. Durch eine Bodenplatte und einen Schrägaufsteller unterhalb des Reliefs wurde nach Überzeugung des BGH das Schandmal in ein Mahnmal umgewandelt. Dem jüdischen Kläger fehle es an einer gegenwärtigen Rechtsverletzung. Michael Düllmann kämpft seit 2018 für die Entfernung der Skulptur, weil er sie als beleidigend empfindet. Für den Fall einer weiteren juristischen Niederlage in Karlsruhe hatte Düllmann bereits angekündigt, vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte nach Straßburg ziehen zu wollen. Der Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, erhält den diesjährigen Leo-Beck-Preis. Er bekommt die höchste Auszeichnung des Zentralrats der Juden in Deutschland für seinen langjährigen Einsatz gegen Antisemitismus, den er zu einem elementaren Bestandteil seiner Arbeit gemacht habe, wie der Zentralrat in Berlin mitteilte. Der Kampf gegen Antisemitismus sei Watzke ein Herzensanliegen und er nehme damit eine Vorreiterrolle im Fußball ein. Die Verleihung des mit 10.000 Euro dotierten Preises ist für den 13. November in Berlin geplant. Der Leo-Beck-Preis erinnert an Rabbiner Leo Beck, der einer der bedeutendsten Vertreter des liberalen Judentums in Deutschland war. Ein bundesweites Festival für jüdische Musik und Kultur hat der Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben, Klein, ins Spiel gebracht. Es gibt fantastische Initiativen in vielen Städten. Sie sollten stärker miteinander vernetzt werden und es sollten nationale Tage für jüdische Musik und jüdische Kultur auf die Beine gestellt werden, sagte er in einem Interview der katholischen Nachrichtenagentur. Zum Beispiel biete sich dafür Anfang September der Europäische Tag der jüdischen Kultur an. Ein Musikfestival könne ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen, so Klein. Je selbstverständlicher jüdisches Leben als Teil der Gesellschaft wahrgenommen wird, desto weniger wird es Gefahr laufen, angegriffen zu werden. In der Justizvollzugsanstalt Halle ist eine Wanderausstellung über das jüdische Mädchen und NS-Opfer Anne Frank eröffnet worden. Unter dem Titel »Lasst mich ich selbst sein« erinnert die Schau an die Lebensgeschichte Anne Franks, wie das Justizministerium in Magdeburg mitteilte. Die Ausstellung des Berliner Anne-Frank-Zentrums thematisiere insbesondere Antisemitismus in Geschichte und Gegenwart. Die Direktorin des Zentrums, Veronika Nahm, erklärte zur Eröffnung, Antisemitismus gebe es in allen Lebensbereichen. Um wirksam dagegen vorzugehen, müssen wir auch in alle Bereiche hineinwirken. Wir treffen in Gefängnissen auf Menschen, die wir durch klassische Bildungsangebote nicht erreichen.
Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt.
HR2 Kultur. Jüdische Welt. Ansprache.
Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben hören Sie nun eine religiöse Ansprache von Daniel Neumann, dem Vorsitzenden des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Er geht heute der Frage nach, was eigentlich eine gute Religion ausmacht.
Was macht eine gute Religion aus? Was bestimmt ihren Wert? Und wodurch verschafft sie sich Glaubwürdigkeit? Kommt es auf den Inhalt der heiligen Texte an oder die Anzahl der Anhänger oder die Art und Weise, wie sie den Alltag der Menschen beeinflusst? Welche Kriterien sprechen für oder gegen eine bestimmte Religion und welche für oder gegen einen bestimmten religiösen Text? Spielt die Theorie eine größere Rolle oder kommt es auf die gelebte Praxis an? Oder anders gesagt, können Religionen als gut und wertvoll begriffen werden, deren Anhänger im Namen der jeweiligen Religion Hass und Gewalt säen? Und sagt das mehr über die Religion aus oder mehr über die Gläubigen? Wenn Sie mich fragen, gibt es ein Kriterium, das definitiv auf den vorderen Plätzen zu finden ist, wenn es darum geht, eine Antwort auf all die Fragen zu finden. Wenn es also darum geht, den Wert und die Glaubwürdigkeit einer Religion oder ihrer zugrunde liegenden Texte zu bewerten. Und dieses Kriterium lautet Selbstkritik. Oder das Maß an Selbstkritik, das eine Religion erlaubt. Denn im Gegensatz zur Kritik an anderen, die oft nur allzu leicht von der Hand geht und nicht selten von den eigenen Fehlern ablenken soll, sieht es bei der Selbstkritik schon anders aus. Sie ist oft schwierig, unangenehm und zwingt mitunter zu einer schonungslosen Selbstbeschau, die man lieber vermeidet. Und doch ist die Selbstkritik unglaublich wichtig. Und zwar nicht nur mit Blick auf einen jeden Einzelnen und nicht nur mit Blick auf Religionen, sondern weit darüber hinaus. Der Autor, der unter dem Pseudonym Ibn Warraq bekannt geworden ist, schrieb in seinem Buch Defending the West etwa, dass die Selbstkritik ein einzigartiges Merkmal des Westens sei. Mehr noch, vor allem sei es diese Tradition der Selbstkritik gewesen, die die treibende Kraft hinter den intellektuellen und kulturellen Entwicklungen des Westens war. Diese Erkenntnis lässt sich dabei mit Leichtigkeit auf den Liberalismus übertragen und auf vieles mehr, was uns in der westlichen Welt heute lieb und teuer ist. Doch wo kommt diese einzigartige Tradition her? Und wo hat sie ihre Wurzeln? Ob Sie es glauben oder nicht, Ihre Anfänge finden sich in der hebräischen Bibel. Was einmal mehr beweist, welch wesentliche Rolle die hebräische Bibel in der Entwicklung der westlichen Zivilisation gespielt hat. Auch wenn sich darüber offenbar immer weniger Menschen bewusst zu sein scheinen. Und auch wenn dies immer mehr Menschen unangenehm aufstößt. Die Bibel als Fundament des Westens? Das Judentum als Geburtshelfer unserer Zivilisation? Gott als Quelle moralischer Werte? Da stützt man sich doch lieber auf das antike Griechenland, wo ebenfalls vorsichtige, selbstkritische Töne zu vernehmen waren. Dabei sollte man aber Folgendes nicht vergessen. Erstens steht der Westen im Grunde auf zwei Beinen, auf den Traditionen Jerusalems und Athens, also dem Zusammenspiel von Religion und Philosophie, der Verbindung von Glaube und Vernunft, der Beziehung von Moral und Sinngebung und der Relation von Glück und Freiheit. Und zweitens folgte Athen auf Jerusalem, will heißen, erstmals taucht die Selbstkritik im Judentum auf, also in Jerusalem oder genauer in der hebräischen Bibel. Und hier haben wir es nicht mit Einzelfällen oder Nebenkriegsschauplätzen zu tun, ganz im Gegenteil. Denn die Tora und die sie begleitenden Schriften strotzen nur so von kritischen oder besser selbstkritischen Darstellungen der Protagonisten. Wobei diese nicht nur unbedeutende Personen oder gar nicht-jüdische Akteure betrifft, sondern die Stars und Sternchen der Heiligen Schrift. Die Stammväter des Volkes Israel werden ebenso wenig verschont wie die Mütter. Und das Volk Israel wird ebenso kritisch betrachtet wie Moses, der diesen Haufen über Jahrzehnte anführte. Und wer glaubt, der täuscht sich gewaltig. Will heißen, Gott macht vor sich selbst nicht Halt und lässt Selbstkritik an seinem Handeln gelten. Unvergessen ist etwa die Szene, in der Abraham den Ewigen herausfordert, seinen Gerechtigkeitssinn in Zweifel zieht und in eine Verhandlung mit Gott eintritt, um die unschuldigen Menschen von Sodom und Gomorra vor der Vernichtung zu bewahren. Oder der Moment, in dem Gott das jüdische Volk vernichten will, nachdem sie das goldene Kalb gefertigt und dem Ewigen damit sozusagen eine Ohrfeige verpasst haben. Als er Moses von seinem Plan erzählt und mit diesem einen Neustart wagen möchte, wendet Moses sich mit ungeahnter Chuzpe gegen den Schöpfer selbst und sagt: Nun vergib ihnen ihre Sünde. Wenn nicht, dann streiche mich aus dem Buch, das du geschrieben hast. Moses legt sich mit dem Ewigen selbst an, kritisiert ihn für sein Vorhaben und verlangt von ihm, seine Entscheidung zu ändern. Andernfalls könne sich Gott jemand anderen suchen. Und was passiert? Der Ewige höchstpersönlich gab nach und verschonte die Kinder Israels. Unsere Weisen bezeichneten Moses' Auftritt mit unverhohlener Bewunderung als Chutzpah Kelapei Shemaya, Kühnheit gegenüber dem Himmel. All das ist außergewöhnlich. Denn während die Anklage, die Kritik oder die Herausforderung Gottes in anderen Religionen nicht selten als Blasphemie begriffen und schwer bestraft wird, sind es in der hebräischen Bibel die zentralen Protagonisten, die ein leuchtendes Gegenbeispiel abgeben. Dabei geht es natürlich auch eine Nummer kleiner. Denn auch gegenüber anderen Akteuren wird nicht mit Kritik gespart, seien es Einzelpersonen oder gleich das ganze Volk. Man muss sich nur mal anschauen, wie schlecht die Kinder Israels im Laufe der biblischen Geschichte wegkommen. Da fragt man sich mehr als einmal, wieso Gott ausgerechnet diesen starrsinnigen, unzufriedenen, treulosen, widerspenstigen Haufen zu seinem auserwählten Volk erkoren hat. Wie ausgerechnet diese Truppe zu einem Volk von Priestern und zu einem Licht unter den Völkern werden soll. Und vielleicht fragt Gott sich das inzwischen auch. So oder so ist die Messe damit noch lange nicht gelesen. Denn auch Könige müssen sich in der Bibel mitunter heftige Kritik gefallen lassen und werden mit ihren Verfehlungen konfrontiert. Ebenso die Priester, die wie das gemeine Volk von den Propheten ein ums andere Mal für ihre Verfehlungen, ihr unmoralisches Verhalten und ihr zwischenmenschliches Versagen kritisiert werden. Um es kurz zu machen, die hebräische Bibel ist von einer Tradition der Selbstkritik erfüllt. Und vor allem die Juden selbst werden in dieser Bibel ziemlich negativ dargestellt. Ein Umstand übrigens, der für den amerikanischen Autor Dennis Prager mehr als alle anderen dafür spricht, dass die Tora keineswegs ein gewöhnliches Buch ist, sondern ein Buch göttlichen Ursprungs. Denn niemand käme laut Prager auf die Idee, die eigene Gruppe so schlecht darzustellen. Keiner würde auf solch eine verrückte Idee kommen, außer dem Ewigen, versteht sich. Vor allem gäbe es dazu in keiner einzigen heiligen Schrift der Weltgeschichte eine Parallele. Nicht bei den Christen im Neuen Testament, nicht bei den Muslimen im Koran und nicht bei den Hindus in der Bhagavad Gita. Mit diesen Texten wurde also erstmals eine Tradition der Selbstkritik begründet, die nicht nur einzigartig und außergewöhnlich war, sondern deren Früchte wir heute noch genießen. Vielleicht sogar mehr denn je. Denn die ständige Überprüfung der eigenen Position und die kritische Reflexion der eigenen Haltung sind unabdingbare Voraussetzungen für einen selbstsicheren, dynamischen und zukunftsfähigen Umgang mit der eigenen Religion, der eigenen Zivilisation und letztlich mit sich selbst. Der britische Schriftsteller C.G. Chesterton brachte es auf den Punkt, als er schrieb: Was die Welt verbittert, ist nicht ein Übermaß an Kritik, sondern das Fehlen von Selbstkritik. Dazu gibt es nur eins zu sagen: Amen. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.
Was macht eine gute Religion aus? Das war das Thema der religiösen Ansprache von Daniel Neumann, dem Vorsitzenden des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner monatlichen Ansprache in der Sendung Jüdische Welt. Das Manuskript und den Podcast der Ansprache finden Sie beides bei uns im Netz bei hr2.de. Und da gibt es auch die ganze Sendung Jüdische Welt als Podcast. Hier in HR2 Kultur geht es jetzt weiter mit einer neuen Folge unserer Lesung. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Danke für Ihr Interesse und ich wünsche weiter anregende Radiostunden mit HR2 Kultur.